Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast Ausgeturnt noch lange nicht. Heute werde ich aus gegebenen Anlass, weil ich mir eine Doku angeschaut habe zu dem Thema Essstörungen im Leistungssport und besonders auf meine Geschichte eingehen. Also für alle im Vorfeld, für die das ein sensibles Thema ist, die vielleicht Essstörungen hatten oder noch davon betroffen sind, bitte ich darauf zu achten, dass das Thema triggern könnte. Wie komme ich da drauf? Heute Morgen kam meine Tochter zu mir in die Küche und hat gesagt, Mensch, hast du schon gesehen, da gibt es eine Doku von Kim Bui und Miriam Neureuter. Die haben über Essstörungen im Leistungssport berichtet und gerade weil es natürlich um eine Turnerin wieder ging, habe ich gesagt, nee, habe ich noch gar nicht gesehen und habe mir das Ganze dann auf YouTube angeguckt. Und ich war noch in der Küche und habe mir nur den Anfang kurz angeguckt. Meine Tochter saß da noch und auf einmal bin ich in Tränen ausgebrochen. Und das war mir auch ganz unangenehm, weil eigentlich bin ich gar nicht so. Und bin davon ausgegangen, dass ich das ganze Thema aufgearbeitet habe. Aber in dem Moment, wo ich das mit der Turnerin gesehen habe wieder und wie viele Leistungssportler und Sportlerinnen da betroffen sind, es ging, wie schon gesagt, nur um den Einstieg in dieser Doku. Bin ich in Tränen ausgebrochen und meine Tochter sagte dann, was ist denn los, Mama? Und ich habe gesagt, ich bin mir gar nicht im Klaren gewesen, dass das Thema mich nach wie vor so belastet und mir so nahe geht. Und deswegen möchte ich heute in dieser Folge darüber berichten, was das mit mir gemacht hat und warum mich das bis heute so verfolgt und warum ich es so schade finde, dass das nach 35 Jahren immer noch ein Thema für mich ist und auch nach 35 Jahren ein Thema im Leistungssport ist, dass Sportlerinnen und Sportler krank werden, weil es Gewichtsvorlagen gibt, weil es bestimmte Bilder von Sportlerinnen gibt, wie zum Beispiel eine Turnerin auszusehen hat, was das Idealbild einer Turnerin ist. Das ist in der heutigen Zeit, finde ich, krass, obwohl da doch schon einiges getan wird. Also es wird heute darauf geachtet, dass die Turnerinnen nicht unbedingt Gymnastikanzüge tragen müssen. Also ich weiß, dass die deutsche Turnerin sich da speziell für eingesetzt hat, dass eben auch Langarm- und Langbeinanzüge getragen werden, dass Turnerinnen das Recht haben, in ihrem Sport eben das anziehen zu dürfen, was sie möchten. Und umso schlimmer, finde ich, ist es, dass nach wie vor das Thema, wie leicht hat eine Turnerin oder wie leicht haben generell Sportler in ihrer Sportart zu sein, ein ganz, ganz großes Thema ist. Und ihr merkt schon, also ich muss da wirklich nach Worten ringen. Ich glaube, es ist wirklich wenig nachvollziehbar, wenn man in so einem System groß wird, wie schlimm es eigentlich ist, wenn alles auf den Körper definiert wird, wenn Sportler ein Gewicht erreichen müssen, obwohl sie nicht mal in Gewichtsklassen starten. Sei es nun im Kunstturn oder im Skispringen, wo diese Thematik ganz, ganz groß bekannt ist, man ja irgendwie nur Medaillen holen kann, wenn man ein bestimmtes Aussehen hat oder ein bestimmtes Gewicht, um wie im Skispringen halt weit fliegen zu können. Ja, oder ich habe das damals gar nicht so stark empfunden, dass es so, so viele Sportarten betrifft, bis mir das viel, viel später erst klar wurde und ich mit Sportlern gesprochen habe, Volleyballerinnen, die große Gewichtsprobleme hatten oder auch Leichtathleten und. Also diese Diskussion, wo es gar nicht um Gewichtsklassen ging, ist schon krass. Also das ist nach wie vor ein Thema, was ich ganz, ganz schlimm finde und ich finde es umso schlimmer, dass heutzutage da noch nicht drauf eingegangen wird. In der Doku kommt ganz, ganz klar zum Ausdruck, dass schon Sportärzte darauf hinweisen, Aber das ganze Thema ist so komplex. Also ich habe da heute sage und schreibe den ganzen Tag mit verbracht, mir darüber Gedanken zu machen, ob es da überhaupt eine Lösung gibt oder ob es gar keine Lösung gibt. Wie ich als Ärztin handeln würde, wenn ich jemand Leistungssport untauglich schreiben müsste aufgrund einer Essensproblematik, würde man dem Sportler auf einmal das ausgeben, weil er erfolgreich nicht zum Sieg kommen würde? Oder ist es das Beste, was man einem Sportler mitgeben könnte, dass man früh genug darauf sensibilisiert? Also mir ist erst da wieder klar geworden, wie komplex dieses Thema doch ist und dass man das nicht so einfach abhandeln kann mit, naja, da muss jemand drauf schauen und im Grunde genommen Essstörung ist Essstörung, weil es eben nicht so ist. Essstörung ist eben nicht gleich Essstörung. Und ich habe immer gesagt, naja, ich musste ja so und so viel wiegen. Wir wurden mehrmals am Tag gewogen. Und diese Angst schwang immer mit, oh Gott, du musst auf die Waage. Ich fange aber mal ganz von vorne an. Also ich bin damals schon mit 9 Jahren zur Kinder- und Jugendsportschule ins Internat gegangen. Und das Erste, was mir ganz, ganz klar im Gedächtnis geblieben ist, dass wir regelmäßig untersucht worden sind, dass wir sehr, sehr engmaschig von Ärzten betreut worden sind und dass immer, immer wieder das Thema Wiegen aufkam. Und ich habe eigentlich bis dato gar nicht gewusst, dass ich ein Gewichtsproblem hatte. Also ganz ehrlich, mit 9 Jahren, ich war quirlig, ich war dürre, wie so sportliche Kinder in meinem Alter, in meinem Umfeld vor allen Dingen, dürre waren, weil sie viel rumgerannt sind und einfach viel sich bewegt haben. Und auf einmal hieß es, dass ich jetzt mal aufs Essen achten müsste und dass wir schauen müssten, ob so wie wir körperlich gebaut sind, da noch Optimierungsmöglichkeiten da wären. Und dann ging es los, dass wir in verschiedene Gruppen eingeteilt worden sind. Es gab die Wenigesser, die Normalesser und die Vielesser. Und ich wurde in die Gruppe der Wenigesser eingeteilt. Vielleicht war das gar nicht beabsichtigt damals von den Ärzten und den Trainern. Und sie haben einfach nur die Leute zusammen in die Gruppen gepackt und gesagt, naja, pack die dahin. Aber für mich war es plötzlich so, oh Gott. Ich bin in der Gruppe der Wenigesser. Und für mich als Kind war es ganz, ganz klar, naja, dann wirst du wohl zu dick sein. Sonst wärst du ja in der Gruppe der Normal- oder Vielesser. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel dann ganz, ganz viel Knäckebrot mit Magerquark gekriegt habe. Ich fand das super eklig. Also seitdem esse ich auch kein Knäckebrot mehr, dieses ganz trockene Knäckebrot. Also das hat so gestaubt, wenn man da reingebissen hat. Und dann gab es da nur diesen ungewürzten Magerquark drauf. Und ich konnte mich entsinnen, dass ich das als Kind ganz widerlich fand. Und ich weiß, dass zum Beispiel andere Kinder, die in anderen Gruppen waren, Leber auf dem Teller bekommen haben und die haben dieses Fleisch gehasst und dann mussten die so lange sitzen, bis sie ihre Leber da aufgegessen hatten, weil es angeblich wichtig war und sie mussten dann, man musste schauen, ob das irgendwie eine Auswirkung auf unsere Sportlichkeit hat. Also auf jeden Fall sind wir in diesem Alter ja schon das erste Mal damit konfrontiert worden, dass es im Kunstturnen darum geht, dass wir leicht sein müssen. Das habe ich bis dato nicht gewusst. Also ich wusste, dass früher auch schon im Trainingszentrum die Trainerin immer gesagt haben, du musst den Bauch einziehen, damit du schlank aussiehst und angespannt bist. Aber das war jetzt, fand ich, nicht so schlimm. Später, als man mir gesagt hat, zieh den Bauch ein, habe ich daraus gemacht, du bist zu dick, du musst deinen dicken Bauch einziehen. Ja, und ich denke, dass vielen Trainern und Trainerinnen gar nicht bewusst ist, dass sie mit den Dingen, die sie einem Kind sagen, so viel auslösen kann. Ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass es überhaupt am Anfang nicht so gemeint war. Ja, Und dass das aber ganz, ganz viel in so einer kleinen Turnerin bewirkt, wenn sie dann hört, naja, zieh den Bauch ein, das sieht nicht gut aus, wenn der Bauch da so rausgestreckt wird. Und ich weiß, dass ich, als ich dann in die Nationalmannschaft kam, dieses Wiegeproblem massiv zugenommen hat und wir wirklich ein- bis zweimal am Tag gewogen worden sind und es für mich ganz, ganz schlimm war, wenn ich 200 Gramm zugenommen hatte. Ich hatte dann im Alter von 14 Jahren ein Sollgewicht von 36 Kilo. Auch dass überhaupt Sollgewicht festgelegt wurde, das fand ich ganz, ganz befremdlich und finde ich nach wie vor befremdlich. Also, weil ich war eine sehr muskulöse Turnerin und irgendwie haben die Ärzte dann aufgrund der Untersuchung und Fettmessungen, die ich ganz, ganz fürchterlich fand, festgelegt, ja, du kannst 36 Kilo wiegen mit 15 und das reicht dir aus. Das hat mir aber nicht ausgereicht. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich musste permanent hungern und dann kam noch diese Scham und diese Schmach dazu. Du stellst dich auf die Waage vor den Augen deiner Trainer oder Trainerin, die stellen dir das Gewicht ein und diese Waage, die hatte am Ende, ja, ist die hoch oder runter geschlagen und wenn die dann hochgeschlagen ist, dann wusstest du schon, ach du Scheiße, es gibt jetzt richtig Stress. Und dann haben die Trainer dich angeguckt und dieses Gefühl, du bist zu fett, deswegen bist du nicht gut genug, hat sich so eingebrannt, ich kann das gar nicht beschreiben. Also das ist so schlimm gewesen für mich. Ich hatte zum Beispiel eine Trainerin, die selber früher aktive Turnerin war, die sehr, sehr erfolgreich war und die damals geturnt hatte im Frauenturn, als die Frauen wirklich noch nach Frauen aussahen. Vielleicht ist das der Unterschied. Aber genau diese Trainerin war so krass. Also ich habe das nie verstanden. Ich habe immer gedacht, das müsste doch eine von uns sein. Die hat doch diese harte Schule selber durchgemacht. Wie kann es sein, dass sie jetzt so ausrastet, wenn du 200 Gramm zugenommen hast? Und ich habe das nicht verstanden. Und ich weiß noch, als mein damaliger Trainer irgendwann zu uns gesagt hat, hört auf zu trinken, ihr plirrt euch den Bauch voll mit Trinken. Und wir haben dann einfach uns abgewöhnt zu trinken, was ja dann wirklich für Sportler super, super wichtig ist, wenn sie ja 5 bis 6 Stunden am Tag trainieren, dass sie auch regelmäßig natürlich was trinken. Und das haben wir uns abgewöhnt, weil es hieß halt immer, du plirrst ja den Bauch voll, das macht dich schwer und du kannst dann nicht mehr richtig turnen. Und ich habe das einfach immer so empfunden, dass ich nicht gut genug war. Ich bin einfach zu fett gewesen und aufgrund dessen war ich nicht gut genug im Turnen und konnte meine Leistung nicht bringen. Und diese Verknüpfung kam ganz, ganz krass auch immer dann, wenn ich Schwierigkeiten im Training hatte. Ich hatte Angst, ich habe mich bestimmte Dinge nicht getraut oder ich war so erschöpft, dass ich, keine Ahnung, den Doppelsalto hinten nicht mehr auf die Füße, sondern nur noch auf die Knie hingekriegt habe. Und wenn das dann mehrmals in der Bodenübung passiert ist, dann war das Erste, was ich gehört habe, so, jetzt geht's mal auf die Waage. Das kann ja nicht sein. Du hast wahrscheinlich zugenommen, bist zu fett, hast zu viel gefressen und deswegen kriegst du den Arsch nicht beim Doppelsalto rum. Und das hat mich so fertig gemacht. Das war so, so schlimm. Diese Angst im Nacken, oh Gott, wenn du jetzt körperlich nicht mehr ausdauermäßig in der Lage bist, deine Elemente zu stehen, dann wusstest du gleich, du kommst auf die Waage. Und natürlich hatte man immer irgendwie zu viel Gewicht. Ich habe mir dann mit den anderen, haben wir uns Möglichkeiten ausgedacht, wie wir bescheißen können. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann hatten wir natürlich noch mehr Angst, dass rauskommt, dass wir vielleicht sogar um 1 Kilo beschissen hatten. Und ich weiß noch, dass wir manchmal, wenn wir das Gewicht einfach nicht runterbekommen haben, in der ersten Zeit angefangen haben, uns mit einem Schwitzanzug in die Sauna zu setzen andere Sportler wussten das auch immer. Die haben immer gesagt, die Turner sind verrückt, die Turnerinnen, die setzen sich mit dem Schwitzanzug in die Sauna oder die gehen bei 40 Grad draußen joggen mit Schwitzanzug, nur damit wir noch die letzten 500 Gramm an Wasser abschwitzen. Und dann kam irgendwann eine Freundin zu mir, eine Turnkollegin, die gesagt hat, na ja, es gibt da noch ganz andere Möglichkeiten. Und da war ich natürlich hellhörig, das war dann auch da, als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin mit 14. Die hat gesagt, na ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, wenn du dir einen Finger in den Hals steckst und den ganzen Scheiß wieder auskotzt. Und dann habe ich das ausprobiert und da ja so ein Würgereiz und so ein Würgereflex da ist, hat das einfach nicht funktioniert, weil ich den Finger immer wieder rausgezogen habe. Und irgendwann, weiß ich noch, da waren wir irgendwie bei einer Wettkampfvorbereitung oder irgendeinem Trainingslager, nicht in Berlin, nicht bei uns da zu Hause, wo ich trainiert habe, sondern eben aus anderen Sportclubs zusammengewürfelt alle. Und dann hat mir eben die Turnfreundin gesagt, naja, komm, ich helfe dir. Und dann hat sie mir da ihren Finger in den Hals gesteckt, weil sie hat ihn natürlich dann drin gelassen. Oder ich war es die Zahnbürste, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gelernt, diesen Würgereiz zuzulassen und habe dann alles wieder ausgekotzt. Und das hat super funktioniert. Das war dann bei uns eine Möglichkeit, wir können wieder was essen, wir haben das Gefühl, dass wir auch satt sind und danach musst du ganz, ganz, ganz viel trinken und dann kannst du die ganze Scheiße wieder auskotzen. Ja, und dieses Verhalten hat uns natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten eröffnet, bis wir irgendwann gemerkt haben, das funktioniert aber auch nicht hundertprozentig, weil es ist eine Überwindung und es ist ganz, ganz unangenehm und es brennt. Und dann haben wir uns überlegt, was wir dann machen können und haben angefangen eben auf Abführmittel zurückzugreifen und haben uns dann Früchtewürfel, Abführtees besorgt und haben das ja wirklich ohne Sinn und Verstand in uns reingekloppt. Und jetzt kam hinzu, dass wir uns einerseits unterernährt haben, also wir haben schon gegessen, aber wir haben natürlich wieder gekotzt und wir haben Abführmittel genommen, sodass alle Nährstoffe wieder aus dem Körper ausgeschüttet worden sind. Andererseits saßen wir die ganze Nacht auf dem Pott und haben eben nicht schlafen können und hatten mangelnden Schlaf und das erhöht natürlich so ein Verletzungsrisiko enorm. Und ich weiß noch, eine Begebenheit war, da kam unser Trainer und sagte dann morgens, der hatte dann irgendwie in der unteren Etage in einem Trainingslager das Zimmer neben der Toilette und hat gesagt, also ich muss mit dem Hausmeister sprechen, die Toilette muss wohl kaputt sein. Die spült die ganze Nacht, aber dass keiner kam irgendwie auf die Idee, dass wir da die ganze Nacht auf Toilette waren, weil wir alle Abführtabletten genommen haben, damit wir beim Wiegen unser Gewicht halten konnten. Und irgendwann hat sich das so verinnerlicht, dass wir uns, oder ich mich auch, gut gefühlt habe, wenn ich leicht war, dann war das Leben in Ordnung, dann wurde ich gelobt, dann war es auch toll. Und wenn ich zugenommen hatte, dann war große, große Schwierigkeit und das Leben war eben nicht in Ordnung und ich wurde abgelehnt aufgrund von 150 Gramm oder 200 Gramm, wenn ich über dem Sollgewicht war. Und das macht natürlich was mit jemandem. Also wenn, ich habe mir in der Doku halt eben gerade auch von der Kim Bui das angeschaut, die eben sagte, sie ist jahrelang mit einer Essstörung unterwegs gewesen und irgendwie hat das keiner mitbekommen und sie hat das allen verschwiegen, damit sie Leistungssport tauglich bleibt. Und ich habe mir so oft gedacht, hatte ich jetzt eine Essstörung? War das dramatisch? Ich habe dann immer gesagt, ich brauchte das, um mein Ziel zu erreichen, im Alltag besser klarzukommen, diese Angst nicht zu haben. Aber im Großen und Ganzen ist mir eben doch klar geworden, auch als ich heute Morgen in der Küche stand, dass ich vielleicht keine Essstörung habe oder hatte, aber dass ich eine völlig falsche Wahrnehmung meines Körperbildes entwickelt habe und ich deswegen immer, immer das Gefühl habe, naja, du bist irgendwie ein bisschen zu dick. Also ich bin jetzt 52 Jahre, ich bin durchtrainiert, ich bin aber nicht elfengleich. Ich habe relativ viel Muskulatur und wenn ich mir dann so die Normalgewichte anschaue, bin ich immer drüber und denke für mich dann immer, oh Gott, das begleitet mich immer, du müsstest abnehmen. Also einmal so 2-3 Kilo abnehmen, das wäre schon besser. Und ich weiß noch, dass ich, als ich früher Stress zu Hause hatte, ich hatte dann aufgehört und ich hatte Stress mit meiner Mutter und meinem Stiefvater. Viel, viel später habe ich immer gedacht, okay, wenn du jetzt anfängst wieder zu brechen und du dünn bist, dann wird der ganze Stress weg sein. Also ich hatte eine Verknüpfung, bist du dünn, bist du schön und das Leben ist leicht. Hast du Übergewicht, ist das Leben schwer. Und das ist natürlich irgendwo eine Essstörung, die ich Gott sei Dank in den Griff gekriegt habe. Aber es war zum Beispiel, nachdem ich aufgehört hatte, für mich ganz, ganz, ganz schlimm, in der Öffentlichkeit zu essen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, wenn ich ein Brot mehr essen wollte, dass ich dachte, die Leute denken, Gott, was ist die verfressen? Und es gab eine Episode und ich glaube, die meinte meine Mama zum Beispiel gar nicht so wie es bei mir ankam, aber ich konnte das einfach nur durch meine Brille sehen, weil ich auf diese Essensproblematik so getriggert wurde in meiner ganzen Kindheit. Irgendwann hat meine Mama mal gesagt, da war ich aber noch aktiv, da waren wir bei anderen Leuten zu Besuch. Ich habe da unheimlich Hunger gehabt und habe ganz, ganz viel Nachschlag immer wieder verlangt. Mensch, kann ich noch Reis haben? Kann ich noch Reis haben? Und ich glaube, ich habe einfach den Besuch den ganzen Reis weggefressen. Das war alles. Und meine Mama sagte dann irgendwann später, viel, viel später, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, Mensch, ich habe mich da auch ein bisschen geschämt für dich, dass du so viel immer Nachschlag genommen hast. Und ich glaube, sie wollte sagen, was sollen die Leute von uns denken? Du kriegst bei uns nichts zu essen. Und bei mir kam nur an, du hast dich fett gefressen. Also da sieht man mal, was sowas anrichtet. Also wie man durch seine Brille diese Dinge sieht, die wahrscheinlich nicht so gemeint waren. Und das war ganz, ganz schlimm. Jetzt hat da noch ein Mensch, wo ich immer dachte, der zu mir steht, einen Satz gesagt. Und allein das zeigt ja auch schon daran, dass ich heute darüber immer noch diesen Satz im Kopf habe, wie stark der mich ja traumatisiert hat, möchte ich schon sagen, im Zusammenhang mit all den Dingen, die ich erlebt habe, mit all dieser Angst und immer dem Gefühl zu haben, irgendwie bist du nicht ganz satt und du möchtest eigentlich noch was essen und du musst immer hungern und du musst immer Schmerzen erleiden und du kriegst jede Menge Stress und wenn du am Wochenende einfach mal, weil du Hunger hattest, zu viel gegessen hast und nicht kotzen wolltest, dann hast du dich mit dem Schwitzanzug auf dem Fahrrad gesetzt. Und meine Eltern haben das unterstützt damals, weil sie einfach in diesem System auch nicht wussten, was sie anders machen konnten. Ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, naja, warum haben meine Eltern denn nicht irgendwas gesagt? Und diese Frage hat Kim Bui in der Doku ihren Eltern auch gestellt. Und nun bin ich wahrscheinlich genauso alt wie die Eltern von Kim Bui heutzutage. Und ich kann einfach auch nur sagen, ich glaube, es gab gar keine Möglichkeit, da was zu machen, weil meine Eltern sind in dem System groß geworden und sie haben es gar nicht anders gewusst. Also sie wussten überhaupt nicht, wie sie mir helfen konnten, außer dass sie mir einen Fahrradergometer für zu Hause gekauft haben und gesagt haben, Kind, na dann kannst du doch zu Hause Ergometer fahren, ist das nicht toll? Anstatt den Weg zu den Trainern zu suchen. Aber das war keine Option. Und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt, warum sich heute nichts ändert, weil es keine Lösungsvorschläge gibt. Es wird das Ganze zwar dafür sensibilisiert und angesprochen und da müsste man was machen. Und viele Sportler wünschen sich vielleicht, dass Eltern da helfen. Aber das geht, glaube ich, manchmal nicht, weil die Eltern überhaupt gar nicht wissen, wie sie ihrem Kind helfen können. Also ich weiß, dass ich schon gerne geturnt habe und ich habe mich natürlich im Ruhm auch wiedergefunden. Ich war ja was Besonderes innerhalb der DDR. Und wenn meine Eltern mich vor die Wahl gestellt hätten, wir können auch das so bewirken, dass du vielleicht aufhören kannst, dann weiß ich gar nicht, ob ich, wenn ich dann in die normale Schule gegangen wäre, glücklich gewesen wäre, wenn ich in der Versenkung für mich gefühlt versackt wäre, hätte ich wahrscheinlich meinen Eltern den Vorwurf gemacht, ihr habt mich daran gehindert. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, wie Eltern da hätten reagieren können. Und deswegen glaube ich, ist das auch so ein schweres Thema heutzutage, von den Ärzten zu sagen, wann ist ein Mensch Leistungssport untauglich und wann schütze ich die Sportlerin vor sich selber? Das ist ja nicht nur ein Sportler, sondern da steckt ja ein Mensch dahinter, den du einerseits retten kannst, wenn du sagst, okay, der ist jetzt sportuntauglich, wir nehmen ihn mal kurz raus, den Sportler oder die Sportlerin, oder wir nehmen sie raus. Du kannst aber auch ganz, ganz viel kaputt machen, indem du diese Menschen aus dem System nimmst und das, was sie können, ihnen nimmst. Also das ist eine super schwere Entscheidung und ich möchte da nicht in der Haut der Ärzte stecken und ich habe da auch keine Lösung momentan, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Ich wünsche es mir, dass sensibilisiert wird. Ich wünsche es mir, dass das Bild der Turnerin zum Beispiel dahin geht, dass auch kräftige Turnerinnen gut turnen können, dass dieses Ästhetikbild aus den Köpfen der Leute endlich rausgeht und die Leistung benotet wird und nicht das körperliche Erscheinungsbild und ob der Gymnastikanzug hübsch ist. Also, und aus welchem Land diese Turnerin kommt und. Also da spielt halt so viel mit rein, was überhaupt nicht nur auf die Leistung ausgeht, sondern auf das ästhetische Empfinden, wie man so eine Sportlerin sieht, gerade im Kunstturnen. Das finde ich ziemlich traurig, muss ich ehrlich sagen. Aber zurück zu mir. Ich habe dann damals hier aufgehört und habe damals mit 48 Kilo aufgehört. Habe dann zugenommen relativ schnell, weil ich die Pille genommen habe. Und ich weiß, dass ich von vielen Seiten, auch von den Ärzten, schief angeguckt worden bin und so. Naja, du hast ja ganz schön zugenommen und bist ja ganz schön dick geworden. Kein Wunder, dass du Probleme mit den Gelenken hast. Und das sind alles so Sachen, die Schuld wurde denen immer mir zugeschoben oder auch uns Sportlern. Ne? Du bist schuld, weil du zu dick bist. Entweder du bringst keine Leistung oder jetzt hast du halt Schmerzen, weil du zu fett bist. Und das hat sich einfach so festgebrannt bei mir, dass ich bis heute einfach ein Thema damit habe, dass ich eine ganz verschobene Selbstwahrnehmung habe. Also ich das ganz, ganz scheußlich zum Beispiel finde, wenn mir jemand den Bauch streichelt. Das ekelt mich selber an und ich kann logischerweise verstehen, dass das völlig blöde ist. Ich kann das aber nicht, ja, wie soll ich sagen, ich kann es nicht hinbekommen, das abzustellen, auch wenn ich mich so bemühe. Es hat bis heute nicht geklappt und ich gehe bis heute nicht gerne schwimmen, weil ich einen Badeanzug oder ein Bikini anziehen müsste. Also ich nehme mir viele, viele Freuden auch, weil ich mich so nicht sehen mag, wenn ich ein bisschen eine Rolle am Bauch habe oder irgendwo eine Falte. Und ich dachte immer, ich stehe darüber und ich kann damit gut klarkommen. Ich merke aber, dass es eben nicht so ist. Und da, glaube ich, hat es doch tiefer greifend gewirkt, als ich mir das eingestehen wollen würde. Deswegen habe ich halt heute auch geweint, als das Thema aufkam. Und ja, deswegen berührt mich das nach wie vor ohne Ende, dass es einfach so, so viele Sportler zerstört, weil die Sportler, wie bei mir in dem Fall, 35 Jahre später mit gewissen Dingen zu kämpfen haben. Und da versagt mir dann einfach auch die Stimme, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Thema, das ist nicht immer schlimm, aber in bestimmten Fällen triggert einen das. Und das triggert mich, wenn ich sehe, dass heutzutage junge Sportler auch darunter zu leiden haben. Und eine Kim Bui wird das vielleicht hinkriegen. Ich hoffe, dass sie das hinbekommt und dass sie das vernünftig aufarbeiten kann. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leistungssportler, ob das Skispringerinnen und Skispringer sind, ob das Leichtathleten, Volleyballerinnen, Handballer, Judoka, Ringer, all die auch in Gewichtsklassen starten müssen. Ich hoffe, dass es danach Menschen gibt, die sie wieder auffangen, weil das ist eine Thematik, die verfolgt einen sehr lange und die macht was im Leben und die nimmt einen sehr, sehr viele schöne Dinge im Leben, weil man das eigene Körperbild, mit dem eigenen Körperbild nicht immer klarkommt und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Thema angesprochen wird und sensibilisiert wird. Und dass man davon weggeht, dass diese Selbstoptimierung im Leistungssport solche Auswüchse hat und dass es endlich auf den Tisch kommt und da Lösungen gefunden werden, dass sich Ärzte, Trainer, Sportler, Eltern und vielleicht vor allem Ex-Sportler zusammensetzen und sagen, so liebe Leute, und ich erkläre euch mal, was das 30 oder 35 Jahre später immer noch mit jemandem macht, wenn ihr da nicht drauf eingeht. Ja, und ja, das ist einfach das, warum ich diesen Podcast jetzt gemacht habe, warum es mir so wichtig ist, dass es angesprochen wird, dass sich da was ändert.